Sven und Andi reisen.
Jeden zweiten Donnerstag brechen wir aus unserem üblichen Hin- und Weg-Talk-Format aus und nehmen euch mit in unsere Lieblingsdestinationen.
Viel Spaß beim Hören.
Ja, lieber Sven.
Lieber Andi.
So sind wir im Austertal aufgewacht. Hunde, die gebellt haben, Vögel, die gezwitschert haben, wir haben Kirchenglocken gehört. Es war einfach wunderschön. Und wirklich, die Stadt Aoster hat mir so gut gefallen, muss ich wirklich dazu sagen. Keine große Stadt, 34.000 Einwohner, aber irgendwie habe ich mich in diese kleine Stadt total verliebt.
Ja, das war der Wahnsinn, als wir da aufgewacht sind. Man muss Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wir sind 6,5 Stunden von Frankfurt gefahren. Wir sind ein bisschen später losgekommen, sind deswegen im Dunkeln im Austertal angekommen und in unserem Hotel. Und wir hatten zwar einen Balkon Richtung Tal, aber ja, abends konnte man nur so die Lichter von Auster sehen, aber halt noch nicht, was so drumrum sich so befindet. Und heute Morgen aufzustehen mit dem Vogelgezwitscher, mit dem Hell, mit dem Hund, den Kirchenglocken und dann so die Vorhänge zurückgezogen und dann hast du diesen gigantisches Bergmassiv vor dir und blickst so ein bisschen ins Tal rein und rechts kannst du ein bisschen Schnee auf den Gipfeln erkennen. Das war schon, schöner kann man nicht aufwachen, finde ich. Wow.
Ja, also wirklich, Auster kann man sagen, ist ein kleines Alpenparadies und das ist ein fantastisches Sprungbrett, wenn man das Austertal besuchen möchte, dann kann man natürlich auf die Hütten gehen in andere Täler, aber dort gibt's ganz viele tolle kleine Hotels, oft in Familienbesitz, wo man fantastisch essen kann, sehr bequem und komfortabel übernachten kann und ja, von dort aus ist es dann eigentlich nur noch ein Katzensprung in die verschiedenen Gebiete des Austertals, unter anderem auch nach Monterosa, das wir in der letzten Folge besucht haben. Ja, und in dieser Folge befinden wir uns in Aoster, der Stadt. Und ja, die kann man übrigens auch mit dem Flugzeug erreichen. Wenn man bis Turin fliegt zum Beispiel, sind das, weiß nicht, 1,5 Stunden Autofahrt, knapp 2 Stunden Autofahrt von Turin bis nach Aoster auf der Autobahn, wenn man das Ganze mit dem Mietwagen machen will. Also wirklich gut erreichbar. Ein Katzensprung, wie gesagt, über die Schweizer Grenze. Wir sind über den St. Bernard gefahren, ne? Da, wo die St. Bernardiner Hunde herkommen. Also ein ganz toller Pass. Ne? Wir hatten ein bisschen
auf Schweizer Seite rein, ja, in den Tunnel, italienischer Seite wieder raus.
Genau, ja. Und von überall aus kann man Schnee sehen und das ist natürlich eine tolle Einstimmung. Und dann fährt man in dieses Austertal runter und dann kann die Reise eigentlich losgehen.
Ja, ich als kleiner Klugscheißer kann das natürlich nicht so stehen lassen, was du gerade gesagt hast. Es tut mir unendlich leid, dass ich dich verbessern muss. Es tut mir leid, aber nein, es macht mir auch mal ein kleines bisschen Freude. Nein. Schicke die Zuhörerinnen und Zuhörer bitte nicht nach Turin, wenn sie in dieses Tal fliegen wollen. Schicke sie bitte nach Mailand. Es ist viel besser zu erreichen. Man hat viel bessere Verbindungen. Mailand wird angeflogen von verschiedenen deutschen Flughäfen. Und auch dann ist es nur 1,5 Stunden ins Aostertal mit einem Mietwagen, den man sich in Mailand holen kann. Und das ist überhaupt gar kein Problem. Also Mailand, Turin geht auch, Flüge sind ein bisschen komplizierter, aber wir empfehlen eigentlich immer Mailand.
Sehr gut, sehr gut.
Danke, tut mir Sven. Leid, es tut mir so leid.
Ich bedanke mich bei dir für diese Korrektur. Was ich wirklich spannend fand in dieser Stadt, und natürlich ist das Italien, aber was ich wirklich so spannend fand, war dieser kulturelle Schmelztiegel und die verschiedenen Sprachen, die dort gesprochen wurden. Und lass uns gleich zu Anfang darüber reden, denn wir hatten eine ganz tolle Reiseleiterin in der Stadt Aoster, die hieß Dolores. Und die hat uns ein bisschen was darüber erzählt, woher das kommt, dass da so viele unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Denn es ist nicht nur Deutsch, es ist nicht nur Französisch und natürlich Italienisch, denn wir befinden uns in Italien im Austertal, sondern da wird auch noch der eine oder andere Dialekt gesprochen. Darüber hat uns Dolores erzählt.
Die Sprachen sind ganz besonders im Aostatal, weil die offizielle Sprache war einmal Lateinisch und dann ab 1581 war Französisch geworden, bis zur Vereinigung von Italien. Wir hatten keinen Italienisch hier. Mit der Vereinigung von Italien konnte man nicht eine verschiedene Sprache aus der nationalen Sprache akzeptieren. So war Italienisch introduziert. Während der Faschismusperiode war Französisch verboten. Mit der Republik ist die Region eine autonome Region mit autonomer Regierung geworden und sie haben die zwei offiziellen Sprachen bekannt. So, wir haben die zwei offiziellen Sprachen jetzt. Jetzt sprechen wir Italienisch, aber wir lernen Französisch seit das erste Schuljahr. Und man soll eine französische Prüfung passen, wenn man möchte einen Beruf in einem öffentlichen Büro haben. Wir sprechen eine dritte Sprache, es ist Patois genannt, eine franco-provenzalische Mundart. Man hat 74 Gemeinden, man spricht 82 verschiedene Mundarten. Man hat auch eine deutsche Kultur in dem Monte Rosa Gebiet, die Walser Kultur. Eine deutsche Gemeinschaft aus Oberwallis, Walliser Walser genannt.
Sven, du hast mich auf dieser Reise einmal richtig, richtig überrascht.
Oh, wie kam das? Zufall, bestimmt purer Zufall.
Du hast was Schlaues und gleichzeitig Poetisches gesagt. Und ich habe es aufgenommen.
Das klingt nach mir, genau.
Ja, wer das wahre Aosta kennenlernen möchte, muss in den Untergrund.
Und warum?
Na, hier wurden Kirchen auf Kirchen gebaut. Und die interessanteren, die älteren, sind natürlich unten drunter im Untergrund von Aosta.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Gedanke des Tages. Aber er hat recht, er hat recht. Wer das echte Aosta sehen will, der darf nicht nur über der Erde bleiben, der muss auch runtergehen.
Die Römer haben, sie haben gesagt, ungefähr 100 Jahre um Aosta gekämpft. Ja. Wie strategisch wichtig war Aosta, dieses Tal, für die Römer?
Es war strategisch, weil die Römer wollten die Konsul, die Gallien beherrschen und die Helvetien. Und so, sie brauchten eine freie Passage. Man sagt, dass die Salassi große Felsen in den strategischen Punkten am Anfang des Tals aus den Bergen fallen ließen. Und die Römer brauchten diese freie Passage, ohne Steuer zu laufen und um die anderen Länder zu beherrschen. Danach haben wir das Haus von Savoyen. Das Haus von Savoyen wollten die Pässe kontrollieren und die Steuer haben aus der Reisende. So, sie waren die Türnehmer der Alpen. So, warum hatten die ideale Situation, um hier diese Region zu beherrschen? Und sie haben diese Region für 9 Jahrhunderte beherrscht. 575 Meter für 725. Wir sehen noch etwa 2 Kilometer Mauer. So, warum ist Aosta die Rom der Alpen genannt oder die römische Stadt nach Rom? Mhm. Und wir sind noch draußen in der Römerstadt. Wir sind ganz hier auf der ersten Teile, die wichtigste Teile, weil wir sind Richtung Rom. Der Kaiser kam aus dieser Richtung.
Der Name Aosta?
Ja, aus Augusta.
Kommt auch
vom Kaiser Augustus.
Also Augusta
Praetoria, Augusta Praetoria Salassorum. Augusta hat den Namen des Kaisers genommen. Augusta, Augusta, Aosta. So, warum sie ist so genannt. Es war im 19. Jahrhundert entdeckt. Es war alles mit Grund erfüllt. So, er war gebaut, um die religiösen Teile zu stützen. Sie haben nicht alle diese leeren Platz gelassen. Man denkt, es war benutzt für bedeckte Prozessionen, als sie noch paganisch waren und sie müssten die Tempel. Sie haben alle Fenster Richtung der Tempel gebaut. Es gab die zwei gleichen Tempel. Und dann, als sie christlich geworden sind, es war als Lager benutzt, dann verlassen, alle mit Grund erfüllt und im 19. Jahrhundert entdeckt und frei und befreit.
Das hat Aosta den Römern zu verdanken, natürlich, die Fundamente der Stadt gelegt haben hier.
Ja, und das alles hat zu wirklich toller römischer Architektur geführt. Wir standen zum Beispiel im römischen Amphitheater von der Oster und konnten gleichzeitig im Hintergrund schneebedeckte Alpen sehen. Und das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich mir gesagt habe, das hast du sonst nirgendwo in Italien, dass du in dieser römischen antiken Architektur stehst, in diesen Fundamenten, die wirklich noch sehr gut erhalten sind. Dort finden tatsächlich auch noch Aufführungen, Theaterstücke und Opern statt. Und wie gesagt, im Hintergrund siehst du die schneebedeckten Alpen. Wo gibt es das sonst? Sven, die Antwort ist nirgends.
Ich gebe dir recht, du hast recht. Und das hat uns so beeindruckt, dass wir gefühlt irgendwie 400 Fotos und Selfies von uns gemacht haben im Amphitheater mit den Ruinen des Amphitheaters und dann mit den schneebedeckten Bergen. Also ich weiß, mein Handy war voll mit diesen Fotos.
Es war auch als Auditorium nicht nur für Lustspielen, sondern auch für Musikspektakel.
Wann wurde das errichtet?
Es ist im 11. Jahrhundert gemacht. Normalerweise stand das Theater und dabei stand ein Auditorium, ein bedecktes Gebäude. Mhm. Hier, sie hatten das Theater für beide Dinge benutzt. Für beide Dinge benutzt und es war ein bisschen bedeckt, um ein Dach zu stellen. Es war nicht komplett, weil es zu groß. Aber um ein Dach zu stellen, brauchte man die vier Mauer. So warum er war viereckig. Außer ist 585 Meter über dem Meerspiegel. Wenn Sie die zwei Pyramiden sehen, Becca di Nona, die erste, 3000 Meter, und Monte Emilius hinter 3500 Meter. In einem kurzen Stück steht schon eine große Höhenverschiedenheit. Jene Richtung, man sieht den Rüthergletscher, 3500 Meter hoch. Man sieht keinen Mont Blanc von hier, weil wir sind Richtung Ost-West, der Mont Blanc ist Richtung Süd-Nord. So, man sieht ihn nur 20 Kilometer nachher. Oder man soll nach Pila gehen, es ist ein Skizentrum im Winter, es gibt eine Seilbahn, durch Seilbahn zur Stadt verbunden. Ein Balkon über die 4000 Meter Berge.
Warum würden Sie sagen, dass deutsche Touristen, deutsche Reisende Auster besuchen sollten? Was ist an Auster so speziell?
In Auster, man findet alles. Man findet die schöne Landschaft, die höchsten Berge Europas, man findet Seilbahnen und man findet viel Kultur. So eine römische Stadt, die Rom der Alpen, die römische Stadt nach Rom, Auster. Schöne mittelalterliche Denkmäler mit romanischen Fresken, mit gotischen Elementen und viele Schlösser. So, wir haben etwa 120 Schlösser, Bürgerfestungen. Nicht alle geöffnet, aber man kann schöne mittelalterliche Schlösser noch besichtigen.
Ich glaube, da kriegt jeder Lust auf Auster. Dankeschön. Danke, Dolores. Sven, wir sind jetzt fertig mit unserer Stadttour. Du siehst begeistert aus. Hat es dir denn noch gefallen?
Ja, Auster scheint sehr einzigartig zu sein. Du hast ja wirklich noch diese alten römischen Ruinen, Theater, die hier noch gut erhalten rumstehen. Und dann hast du diese 3000, 4000er Berge im Hintergrund, schneebedeckt, auch im Sommer. Wo hast du das sonst in Italien?
Die Frage kann ich dir nicht beantworten, denn ich weiß es nicht. Ich glaube, das gibt es nirgendwo anders, oder?
Ich kann es dir auch nicht sagen, weil ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube, das gibt es nur hier.
Ja, was macht für mich Auster aus, so als Stadt? Was mich besonders beeindruckt hat, man merkt sofort, das ist so ein kultureller Schmelztiegel, ne, mit Französisch, Deutsch und Italienisch. Aber wenn man dann so durch die Stadt flaniert, und sie eignet sich wirklich hervorragend zum Flanieren, ist es wirklich so ein italienisches Gefühl, was man so von der Stadt mit, wo alles ist so ein bisschen ruhiger, alles ist so ein bisschen kleiner, süßer, wie man so ein Bilderbuch Italien mit so einer kleinen Pizzeria, einem kleinen Café, einer kleinen Bäckerei und da gehen die Leute noch hin und jeder kennt jeden und das war für mich dann irgendwie so ein bisschen Italien in Begriff und das fand ich eigentlich super, super schön an dieser Stadt und trotzdem halt, ne, so ein bisschen sehr international, weil es halt diese verschiedenen Kulturen beinhaltet.
Sven, wir kommen nicht drum herum, nochmal kurz über das Essen in der Auster zu reden. Ich muss einen Ort lieben, wo es Käsefondue als Vorspeise gibt. Und tatsächlich habe ich nicht nur einmal, sondern zweimal Käsefondue zur Vorspeise gegessen. Und das ist wirklich für mich ein Paradies, ein absolutes Paradies.
Also wir waren ja insgesamt 4 Tage immer im Ostertal und du hast immer gesagt, boah, wenn es ein Käsefondue gibt, ich nehme das hier. Und immer wenn es auf der Karte stand, hattest du es auch genommen, weil ja gut, der Käse ist natürlich bekannt in dieser Region, ist ganz hervorragend, ganz spezieller Käse, aber auch wirklich, darf ich das sagen, saulecker. Ist einfach so, kann man nicht widersprechen.
Und es ist nicht der Schweizer Gruyère, also der Greyerzer, der beim Schweizer Käsefondue benutzt wird, sondern ganz speziell für diese Region dort, das ist der Fontiner Käse. Also Fontina, dieser Käse kommt aus dem Austertal und der ist für Käsefondue auch fantastisch geeignet. Wie gesagt, ganz besonders als Vorspeise kann man ein leckeres Käsefondue essen und dann noch eine schöne Hauptspeise, eine Pizza, eine Pasta. Also man kann sich da wirklich kulinarisch absolut gut verwöhnen lassen. Was mir dort sehr gut geschmeckt hat, war nicht nur der Euterspeck, sondern die machen generell ganz tolle Fleischspezialitäten. Und wir haben eine Pizza gegessen, auf diese, der Lardo drauf war. Also eine Pizza, die mit ganz hauchdünnem Speck belegt war. Und das war so fantastisch, Sven. Wenn ich da jetzt dran denke, läuft mir das Wasser im Mund zusammen.
Und die Kombination, am Anfang klingt es ja ein bisschen merkwürdig, aber wenn ihr da reinbeißt, es ist einfach saulecker. Das war dieser Speck, dann waren Walnüsse und Honig. Und das ist eine Kombination Hammer. So noch nie gegessen, so noch nie gehabt. Kann ich nur empfehlen, würde ich mir jederzeit. Ich weiß noch genau, wo das Restaurant war. Wenn ich das nächste Mal im Ostertal bin, gehe ich da hin und esse diese Pizza wieder.
Liebe Leute, nehmt Sven mit, der hat einen fantastischen Ortssinn. Der verläuft sich nie. Man kann über Sven auf Reisen viel sagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber tatsächlich, der Mann, der muss einmal irgendwo durchfahren. Der findet immer seinen Weg zurück und ganz besonders zu den guten Restaurants und Bars.
Das vergesse ich nicht so schnell, das stimmt.
Ja, und mit diesen Worten wollen wir uns aus der Stadt Aosta bei euch verabschieden. Wir sind noch nicht ganz durch mit Aosta. Wir haben uns noch in eine ganz tolle Region begeben. Wir waren im Nationalpark Gran Paradiso, also das große Paradies, welches sich im Süden des Aostatals befindet. Dort habe ich unsere Gruppe per Auto hingelotst. Ich habe einen ganz fantastischen Job gemacht, in dem ich mich gleich verfahren habe am Anfang.
Augenblicke, an die ich nicht so gerne zurückdenke, sind wir ehrlich.
Man muss nämlich dazu sagen, wenn man dort unterwegs ist, es gibt nicht so viele Straßen und manchmal muss man auf diesen Bergstraßen dann erstmal 10 Kilometer weiterfahren, bevor man wenden kann. Aber davon erzählen wir euch mehr in der nächsten Folge von Hoch hinaus, der Aosta-Podcast mit Sven Meyer und
Andi Gemse-Jans.
Wir freuen uns auf euch. Ciao, ciao.
Tschüss.